Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut hierher gekommen. Wir haben heute ja ein bisschen entspanntere Temperaturen als in den letzten Tagen. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir hier im Gottesdienstsaal nicht sitzen und schwitzen. Ich weiß nicht, wie es dir am Livestream geht, wo du gerade bist, aber die Temperaturen hier jetzt bei uns gerade haben wieder angenehme Züge bekommen. Wir sind mitten in unserer Predigtserie über die Traumziele, über verschiedene Punkte in dem Leben oder ja, wie auch immer, wo Jesus unterwegs war, Orte, die wir in der Bibel finden. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in ein ganz besonderes Traumziel. Ich weiß nicht, ob du schon ein Traumziel angesteuert hast in diesem Jahr, ob du irgendwie schon in Urlaub warst. Für all diejenigen, die eben gerade im Urlaub bei uns jetzt hier per Livestream verbunden sind, Grüße zu euch an euer Traumziel. Vielleicht liebst du die Berge, vielleicht das Meer, vielleicht liebst du beides. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich so mein Traumziel, und habe in der vorletzten Woche eine Predigt gehört, die über eine Sache gesprochen hat, wo ich gedacht habe, ja, das, worum es da geht, das ist eigentlich mein absolutes Traumziel. Und das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es in unserem Land ganz schöne Ecken gibt. Und ich glaube, dass egal, wo wir auf dieser Erde unterwegs sind, dass wir immer wieder an Orte kommen können, wo wir sagen, wow, das ist so wirklich ein Traumziel. Aber es gibt einen Ort für mich, der egal wie, egal wo, zu einem wunderschönen Ort wird, allein dadurch, dass das passiert, eben was passiert, nämlich, dass an diesem Ort Gerechtigkeit geschieht. Der schönste Strand, der schönste Gipfel, die großartigste Natur, egal wo wir sind, wenn an diesem Ort, wo wir uns befinden, Ungerechtigkeit herrscht, wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden, dann verliert dieser ganze Ort seine Schönheit, oder? Du kannst im Urlaub sein, an einem wunderbaren Strand, und nur weil der Kaffee 14,35 Euro kostet und sie dir auf deine 20 Euro nicht rausgeben, wird diese ganze Schönheit des Strandes für dich auf einmal, naja, nur noch so semi-schön. Und du sagst, hey, an diesen Ort werde ich nie wieder gehen. Ja, du bist irgendwo auf einem Berg und entspannst wunderbar, du hast das Alpenpanorama, und dann kommt irgendein anderer vorbei und er klaut dir deine Schuhe und du musst barfuß wieder runtergehen. Du wirst auf diesem Berg wahrscheinlich nicht wieder hochsteigen, weil du sagst, nee, das ist mir einfach, das ist es nicht wert. Egal wo wir hinkommen, ein Ort, an dem Ungerechtigkeit geschieht, an dem wir Ungerechtigkeit erleben, wird automatisch nicht zu einem Traumziel, sondern zu einem Ort, den wir meiden. Oder eben andersrum, ein Ort, an dem Gerechtigkeit geschieht, wird automatisch zu uns, zu einem Ort, an den wir gerne gehen möchten. Deswegen heute mein Traumziel, das ich euch ein bisschen näher bringen möchte, Ort der Gerechtigkeit. Und wenn es um den christlichen Glauben geht, dann ist diese Gerechtigkeit ein ganz, ganz großes Thema seit vielen, vielen Jahrhunderten. Stellt sich immer wieder die Frage nach dem gerechten Gott. Wie kann Gott gerecht sein, wenn all das Leid in dieser Welt passiert und so weiter. Hochkomplexe theologische Frage, aber die hat sich in dem Moment erledigt, wo Menschen empfinden, hey, was gerade passiert, ist vollkommen gerecht. In dem, was ich erlebe, da herrscht Gerechtigkeit. Da stellt sich die Frage nach der Ungerechtigkeit nicht mehr, weil sie nicht existiert. Und ein Buch in der Bibel, das ganz, ganz intensiv über dieses Traumziel der Gerechtigkeit spricht, ist das Buch Habakuk im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass das überhaupt existiert. Habakuk ist einer der 12 kleineren Propheten, die so nach Jesaja und Jeremia kommen. Wenn du Daniel bist, das ist noch ein bisschen längerer, und dann weiter blätterst, dann kommt ziemlich gleich der Habakuk. Ein Prophet, der zu einer Zeit gelebt hat, in der das Volk Israel, das Nordreich, das war damals aufgeteilt, 10 Stämme, die wurden schon von den Assyriern besiegt und zerstreut. Und das Südreich, so rund um Jerusalem, wo der Stamm Judäa und Benjamin war, die wurden zu dieser Zeit, als Habakuk lebte, die wurden von den Babyloniern bedroht und später tatsächlich auch bekämpft, besiegt und fortgeschleppt. Und das Wirken von Habakuk, sagt man, war so ungefähr im Jahr 600 vor Christus bis 580 vor Christus, so in diesem zeitlichen Rahmen. Und diese brennende Frage im Volk damals war, warum lässt Gott es zu, dass unsere Feinde, dass die Babylonier in unserem Leben so viel Unheil anrichten dürfen? Und was wir eben sehen bei Habakuk ist, dass er dem Volk eine Antwort darauf gibt aus der Sichtweise Gottes. Und Habakuk spricht zu seinem Volk und spricht dazu, dass die Babylonier, dass sie von Gott dazu benutzt werden, um Gericht über Juda zu bringen. Dass die Babylonier ein Volk sind, dass das Gericht Gottes an ihnen vollziehen darf, dass sie wüten dürfen und Unheil anrichten dürfen, das ist etwas, was Gott tatsächlich zulässt. Aber dass trotz all dem, was die Babylonier tun oder ja, in diesem zeitlichen Rahmen tun, dass sie trotzdem für all ihre Taten Rechenschaft ablegen müssen. Dass Gott am Ende aufstehen wird und Gerechtigkeit üben wird. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text aus Habakuk 2, die Verse 6 bis 20. Und es ist ein bisschen ein längerer Text und ich möchte den euch vorlesen. Ich habe die Folien, den Text nicht dabei. Ihr dürft euch inspirieren lassen von diesem einen Satz, solange. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, selber mitlesen. Euer iPhone oder was auch immer, Smartphone, die Bibel-App öffnen. Und wenn du nichts dabei hast, dann darfst du auch gerne deine Augen schließen und nur zuhören. Auch das ist erlaubt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Text, auch wenn er ein bisschen länger ist, auch wenn er vielleicht nicht ganz so einfach ist und es da viel um Gewalt geht. Das Wichtige ist, dass wir auch solche Texte lesen und verstehen, was Gott uns damit sagen möchte, weil sie uns etwas auch über das Herz Gottes zeigen. In diesem Fall gerade auch über das Traumziel von einem Ort der Gerechtigkeit, von einem Ort, an dem Gott Gerechtigkeit aufrichten wird. Und von daher entspannt zurücklehnen oder mitlesen, ganz wie du es möchtest. In Habakuk Kapitel 2 ab Vers 6 heißt es: Eines Tages werden die eroberten Völker ein Spottlied über ihre Feinde anstimmen. Mit ihren Anspielungen werden sie sich über ihn lustig machen und rufen: Weh dir, denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Doch mit einem Mal werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Du wirst vor ihnen zittern und so wird der Räuber selbst zur Beute. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Sie zahlen dir heim, dass du so viele Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet hast. Wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Du tust alles, um dich sicher zu fühlen und jeder Gefahr zu widerstehen, wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie damit nur ins Unglück. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, aber damit hast du dein eigenes Leben verwirkt. Es wird deinem Könighaus nichts als Schande einbringen. Sogar die Steine in der Mauer schreien deine Untaten heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Wehe dir, denn du hast deinen Nachbarvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumeln wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst entblößt. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das kommt dich teuer zu stehen. Du hast Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet. Dafür wirst du büßen müssen. Kann eine Götterfigur, die ein Mensch geschnitzt oder gegossen hat, ihm etwa helfen? Sie ist ein glatter Betrug. Wie kann jemand einem stummen Götzen vertrauen, den er selbst gemacht hat? Wehe dir, denn du sagst zu einem Stück Holz, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Kann denn ein solcher Götze einen guten Rat erteilen? Er ist mit Gold und Silber überzogen, aber er hat kein Leben in sich. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Es ist nicht unbedingt der Bibeltext, den man zum Einschlafen liest und dann denkt, boah, hey, Mensch, das Wort Gottes hat so viel gute Dinge für mich vorbereitet. Und ja, es ist eher so ein bisschen ein, ja, sagen wir mal, typisch alttestamentlicher, schwieriger Text. Da geht es viel eben hier um Gott und tut und all das. Und wenn man diesen Text das erste Mal liest, dann versteht man vielleicht auch gar nicht unbedingt so direkt, worum es eigentlich geht, sondern man nimmt das einfach nur wahr und vielleicht stockt dir der Atem und ihr sagt, also wenn das jetzt Gott ist und Altes Testament und irgendwie und das kriege ich gar nicht so alles zusammen mit meinem Bild von dem Gott der Liebe. Aber das Schöne ist, in diesem Text, wenn wir ihn lesen und wenn wir uns ein bisschen genauer damit befassen, dann merken wir, der Text hat eine wunderschöne Struktur. Habakuk wird nachgesagt, dass er Priester war oder zumindest irgendwie was mit dem Tempel zu tun hatte. Und dieser Text hat nämlich einen sehr, sehr liturgischen, klaren Ablauf, eine Wiederholung drin, die dir vielleicht auch schon aufgefallen ist. Denn der Text wird unterteilt in 5 einzelne sogenannte Weherufe. 5 einzelne Male kommt diese Einleitung, wehe dir, und dann spricht Gott und dann kommt etwas. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel auch, der Zugang zu diesem Text, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Der Text ist einfach nicht nur so dahingeschrieben, sondern er hat eine Botschaft, die sich dahinter verbirgt und es lohnt sich da reinzuschauen. Und wir schauen uns das auch gleich noch genauer an. Nur eins nochmal vorab, Gott spricht hier durch den Propheten Habakuk zu seinem Volk darüber, dass alles Unrecht und alle Gewalt und alle Ungerechtigkeit, die dieses Volk widerfährt, dass all diese Ungerechtigkeit nicht ungestraft bleibt. In anderen Worten, vielleicht sieht es im Leben, in deinem Leben, im Leben von Menschen manchmal so aus, dass die, die Unrecht tun, für eine kurze Zeit davon profitieren, dass sie einen Gewinn daraus ziehen. Aber am Ende wird das Unrecht und die Ungerechtigkeit nicht siegen. Gott sagt nein, denn ich werde zu meiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen. Das ist Gottes Botschaft in diesem Text. Ich sorge für Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in die Nachrichten schaust, welches Gefühl dich da beschleicht, was auf diesem Planeten alles los ist, was in der Politik alles los ist. Seit Wochen wird nichts anderes diskutiert, als wenn der eine Präsident den anderen trifft und irgendwas hat das noch mit Europa zu tun. Und die einen sagen, Mensch, Europa müsste doch viel mehr so und die anderen so. Und es wird so viel diskutiert und es geht immer um das eine Thema, um Gerechtigkeit. Was ist denn richtig? Und jeder Reporter hat eine Idee, wie Gerechtigkeit jetzt aussehen könnte und sollte. Und das, was du wissen darfst, egal was Menschen tun, egal wie das bei dir ankommt und wie es sich anfühlt, Gott ist derjenige, der am Ende Gerechtigkeit üben wird. Und das möchte ich dir ganz am Anfang der Predigt auch zusprechen. Wenn dir in der Vergangenheit Unrecht widerfahren ist, durch andere Menschen, durch was auch immer, wenn dir vielleicht jetzt im Moment Ungerechtigkeit widerfährt, oder wenn dir in der Zukunft Unrecht widerfahren wird, Gott sieht dieses Unrecht und er lässt es nicht stehen. Wir predigen bei uns in der Gemeinde sehr, sehr wenig über Gericht und über Strafe, aber das gehört zu diesem Thema der Gerechtigkeit mit dazu. Das ist wichtig, weil Gott ist ein Gott, der für Gerechtigkeit sorgen wird und der Unrecht bestrafen wird. Wie oft versuchen wir selbst, uns unser Recht zu verschaffen? Versuchen wir, unser Verständnis von Gerechtigkeit durchzusetzen? Oh, aber der oder die hat dies oder jenes getan und deshalb mache ich jetzt und das ist doch nur normal und das wird doch wohl noch erlaubt sein, aber der hat und aber dies und jenes, aber damals war und in meiner und hin und her. Selbst im Neuen Testament schreibt Paulus im Römerbrief diesen einen Vers, der ich hab ihn schon immer wieder mal zitiert, Römer 12, Vers 19, wo Paulus sagt, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Das heißt, diese Botschaft von Habakuk ist nicht nur eine Botschaft vom Alten Testament und im Neuen ist sie aufgehoben, sondern nein, auch im Neuen Testament hat diese Botschaft seinen Raum und seinen Platz. Auch nach dem Tod Jesu, die Gerechtigkeit Gottes, die er aufrichtet, sie gilt auch heute noch dir und mir. Und das, was du mitnehmen darfst, ist, Gott sieht das Unrecht, das auch in deinem Leben geschieht. Sorg nicht du selber für dein Recht, sondern gib Gott den Raum, dass er wirken kann. Gott sagt über all dem, was passiert, nicht einfach Schwamm drüber, irgendwie mache ich das schon glatt oder vergib einfach und alles wird gut, das wird schon irgendwie. Gott verschließt die Augen nicht vor dem Leid dieser Welt und vor dem Leid in deinem Leben. Und gerade durch so einen schwierigen Text, auch im Alten Testament, zeigt uns die Bibel das Wesen Gottes. Wem Leid angetan wurde, wer unterdrückt wird, der darf Mut und Hoffnung haben. Auf Gott ist Verlass. Gott steht zu seinem Wort und er wird dir Gerechtigkeit schaffen. Wie und wann? Das ist vielleicht das Schwierige daran, das müssen wir ihm überlassen. Aber er wird es tun. Die Zusage in Matthäus 5, Vers 6 ist, selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist die Verheißung im Neuen Testament für dich. Wenn dich hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, dann sollst du satt werden. Gott wird dir begegnen in dem, was du erlebst. Und jetzt lasst uns eintauchen, einfach nochmal ganz kurz in diesen Text. Um was geht es da? Welche Ungerechtigkeit wird beschrieben bei Habakuk? Und was bedeutet das vielleicht auch für uns? Und dieses erste Wehe, von dem ich gesprochen habe, heißt, wehe dir, denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Gott konfrontiert hier einen Lebensstil der Ausbeutung, fremder Besitz, den du an dich gerissen hast. Du bereicherst dich auf Kosten anderer. Und Gott sagt, das ist nicht richtig. Doch mit einem Mal, das ist nämlich die Antwort drauf und das ist die Konsequenz für dieses Verhalten, mit einem Mal wird von dir alles zurückgefordert. Nicht nur das, was du genommen hast, sondern mit Zinsen. Und du wirst selber als der Räuber zur Beute. Nicht nur, dass du nichts von dem behalten kannst, was du dir durch Unrecht angeeignet hast. Du musst sogar noch mehr zurückzahlen und du wirst am Ende nichts mehr haben. Das Volk Babylon bekommt von Gott genau diese Antwort. Wie du Völker ausgeraubt hast, so werden sie dich ausrauben. Dir wird heimgezahlt werden, wie du getan hast und sogar noch mehr. Das ist eine Botschaft, die wir nicht vergessen dürfen. Und das zweite Wehe, um das es geht, wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Ständig deinen Besitz vergrößern. Hier geht es um Gier. Hier geht es darum, nicht genug bekommen zu können. Darum, das, was ich habe, mein Stück Kuchen ist viel zu klein, ich habe mehr verdient oder was auch immer, wo man etwas an sich reißt und an sich nimmt, obwohl es einem nicht zusteht. Und der einzige Grund dafür ist, weil man selbst mehr haben möchte. Was sagt Gott dazu? Vers 10. Aber damit hast du, wenn du so lebst, wenn die Gier dein Leben bestimmt, damit hast du dein Leben verwirkt. Es wird deinem Könighaus nichts als Schande einbringen. Gier ist nichts, was in unserem Leben etwas Gutes hervorbringt, sondern am Ende wirst du in Schande dastehen. Du wirst durch dein Verhalten nicht groß werden, sondern vielmehr wird das, was du dir aus Gier genommen hast, zu deiner eigenen Schande werden. Vers 12, wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Und was Gott hier anspricht, ist den Missbrauch von Macht. Dass Menschen aus dem Weg geräumt werden, die nicht in die eigenen Pläne passen, um sich selbst eine Stadt zu bauen. Die Babylonier sind gekommen und haben alles platt gemacht und alles aus dem Weg geräumt, was ihrer Idee zuwider gestanden hat, um damit ihre eigenen Festungen zu bauen und sie darauf zu gründen. Und Gott sagt, aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker sich mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Und ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Nichts von dem, was du dir irgendwie nehmen kannst, durch einen Missbrauch deiner Macht, nur weil du der Stärkere bist, wird am Ende Bestand haben. Das vierte Wehe, das angesprochen wird, wehe dir, denn du hast deinen Nachbarvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumeln wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Worum geht es hier? Vielleicht nicht so direkt offensichtlich, aber letzten Endes steckt dahinter ein manipulierendes Verhalten. Ein Verhalten von, ich gebe dir etwas, was dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun möchtest. Und noch mehr, indem du das tust, was du eigentlich nicht willst, wirst du sogar noch dafür beschämt. Hier geht es darum, dass Babylon die Völker ringsherum manipuliert hat und am Ende sagt Gott zu ihnen, dass sie darüber dass sein Gericht erleben werden. Bald wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst entblößt, so wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. In anderen Worten, alles was du bist, wer du bist, du wirst sehen, der du andere manipuliert hast, du wirst am Ende selbst bloßgestellt werden. Relativ schwieriger Text, könnt ihr noch? Ein Wehe kommt noch. Wehe. Ja, das nächste Mal, wenn du vor jemandem stehst und sagst, wehe, hier, ja, wehe dir, denn du sagst zu einem Stück Holz, wach auf, aber es hat kein Leben in sich. Hier geht es am Ende um den Götzendienst. Hier geht es darum, dass ein Götze geschaffen wird, von dem man etwas für sich erwartet. Ein Punkt, der vielleicht uns am ehesten noch aus dem Neuen Testament vertraut ist. Im Neuen Testament geht es viel um Götzendienst. Ja? Gott ist ein Gott, der sagt, ich bin Gott und sonst keiner. Und du sollst keinen anderen anbeten. Wir sollen nicht andere Dinge in unserem Leben ehren und unser Vertrauen nicht auf irgendwelche anderen Dinge setzen, auf Geld, auf Technik, auf Materielles, auf was auch immer. Das ist das, was Gott hier sagt. Und das ist das, was Gott zur Rechenschaft ziehen wird. Wo er sagt, das ist Ungerechtigkeit und das werde ich bestrafen. Und das, was er tun wird, oder die Antwort Gottes drauf ist, der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Ist jetzt von all den Weherufen, die bisher kamen, irgendwie so das Entspannteste. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Davor war es immer so ein bisschen Mord und Totschlag. Und Gott ist ja auch nicht wertig vernichten und Scham und Becher des Zorns und keine Ahnung. Hier, seid still. Ja, das ist ganz angenehm. Ja, so ein bisschen Sonntagmorgen. Ich kann einfach da sitzen. Ich bin ruhig. Ich sag ja gar nichts. Nein, hier geht es nicht darum, dass man einfach nur ruhig ist, so entspannt, ja, Traumziel aller Männer, gell, Ruhe, ah, ja, endlich, niemand, der was von mir will. Hier geht es darum, dass dahinter steht, du Götzen machst, du wirst still, dir wird nichts mehr einfallen, was du überhaupt noch sagen könntest. In dem Moment, wo du dem heiligen Gott, der in seinem Tempel wohnt, wo du ihm begegnest. Das sind die 5 Weherufe von Habakuk. Und die große Frage ist, welche Traumziel-Vibes weckt das jetzt in dir? Vielleicht noch gar keine. Was hat das mit uns heute zu tun? Mein Vibe, wenn ich das alles lese und mir vor Augen führe, ist zunächst einmal, ich bin froh, dass ich kein Babylonier bin. Zumindest nicht damals. Und habe eingangs schon gesagt, zum 600 vor Christus hat der Prophet gewirkt. Wir können nicht ganz hundertprozentig sagen, wann er diese Worte gesprochen hat. Aber was wir sagen können, ist das um 540 vor Christus, also 60 Jahre danach. Ich weiß nicht, ob Habakuk das selber noch erlebt hat, vielleicht als er im hohen Alter war. Aber was passiert ist, ist, dass diese prophetische Vorhersage mit erstaunlicher Präzision sich erfüllt hat. Die Stadt Babylon, die damals bekannt war, als das Volk Babylon Israel überfallen hat, Juda, Benjamin, als sie Jerusalem platt gemacht haben, den Tempel vernichtet haben, ganze Teile des Volkes weggeführt haben und in Babylon angesiedelt haben. Das Buch Daniel redet davon, dass diese Stadt 60 Jahre später von den Persern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Man hat nichts mehr von dieser Stadt ist übrig. Die Architektur, für die sie bekannt war, wurde, lasst mich rechnen, 2500 Jahre später von einem deutschen Archäologen ausgegraben. Und man hat dann zunächst 200 Kisten nach Berlin geschafft, um mit irgendwelchen Tonscherben irgendetwas zu rekonstruieren. Und dann vor 80 Jahren hat man nochmal 400 Kisten nachgeschickt und hat das alles irgendwie versucht, dann zusammenzufügen und aufzubauen. Und wenn du, nee, heute geht's nicht, ich glaube, das Museum ist gerade geschlossen, aber im Pergamonmuseum ist dieses Ishtar-Tor aus der Stadt Babylon, dieses blaue Tor mit diesen goldenen Reliefen da drin, sieht wunderschön aus. Es ist nichts mehr davon zu sehen. Die babylonische Wissenschaft, die weltberühmt war zu dieser Zeit. Die Verwaltung von Babylon, hey, unser deutscher Verwaltungsapparat könnte sich von der Digitalisierung, die damals hatten, schon eine Scheibe abschneiden. Das hat funktioniert, aber nichts davon hatte einen Bestand. Die Perser haben alles erobert und es zerfiel nach und nach, bis nichts als Ruinen übrig geblieben sind. Und was machen wir jetzt mit so einem Text? Welche Bedeutung hat der für uns? Hat er überhaupt noch eine Bedeutung für uns? Und die Antwort ist auf der einen Seite nein und auf der anderen Seite ja. Zunächst mal müssen wir festhalten, wenn der Prophet Habakuk hier prophetisch spricht, dann spricht er hinein in eine Zeit zu einem Volk und wir sind weder in dieser Zeit noch sind wir dieses Volk. Damit ist die direkte prophetische Dimension für uns nicht relevant. Es ist kein Gerichtswort Gottes heute Morgen an uns als Gemeinde oder an dich ganz persönlich, der du hier sitzt. Ich glaube nicht, dass dieser Text heute Morgen in irgendeiner aktuellen Weise von Gott für uns gegeben ist und Gott uns sagt, wehe dir. Auf der einen Seite. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ja, denn Gott ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und deshalb müssen wir diesen Text auch ernst nehmen und hineinschauen, was lernen wir hier, an den wir glauben. Ist Gott vielleicht tatsächlich ein Gott, der nicht nur lieb ist und fünfe gerade sein lässt? Ist es so, hey, ich habe Jesus und damit ist alles gut und alles ist anders geworden und Neues Testament, ja, ich habe vorhin zwei Stellen aus dem Neuen Testament euch gezeigt, die auch immer noch für uns genau dieses Bild zeichnen. Gott lässt Unrecht nicht stehen. Unrecht bleibt Unrecht und es verdient eine Strafe. Und das gilt auch heute nicht. Und das Traumziel der Gerechtigkeit, an dem alles Unrecht der Welt getilgt wird, gesühnt wird, an dem dir in deinem Leben Gerechtigkeit widerfährt, wo Gerechtigkeit für Menschen wieder hergestellt wird. Das ist das, was wir lernen können aus diesem Text. Gott wird es tun und er will es tun, auch in deinem Leben will er es tun. Dieser Ort ist kein Utopia, es ist kein Ort, der nicht existent ist, es ist ein Ort, der tatsächlich real ist. Und ich glaube, dass Gott auch in unserer Zeit Gerechtigkeit wiederherstellen möchte. Und deswegen ist diese Botschaft so wichtig. Der Ort der Gerechtigkeit ist real existent. Und auch wenn wir in einem Land leben, in dem es eine relativ gute und gesunde Rechtsprechung gibt, ist es so, dass bei weitem nicht jedes Unrecht gesehen wird und bei weitem nicht jedes Unrecht gestraft wird. Vieles bleibt eben nicht gesehen, ungesehen, ungeachtet. Und wie viel bleibt am Ende des Tages hinter den Mauern unserer Häuser verborgen und keiner weiß von dem Unrecht, das geschieht. Und wie gut ist es zu wissen, dass Gott spätestens bei seinem letzten Gericht genau über diese Dinge sprechen wird. Auf dieser Welt gibt es keinen Ort, an dem Unrecht ungesehen bleibt. sondern alles ist gesehen. Und Johannes schreibt am Ende der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, dass am Ende der Zeit Bücher aufgeschlagen werden, unter anderem das Buch des Lebens. Und darunter werden aufgelistet alle Taten über alle Menschen, die die leben, die gestorben sind. Und es wird darüber Gericht gehalten, über alles, was sie in ihrem Leben auch an Unrecht getan haben. Du darfst wissen, dass was auch immer in deinem Leben passiert, du wirst erleben, dass am Ende auch dir Gerechtigkeit widerfahren wird. Vielleicht dauert es manches Mal, wie bei Habakuk, 50, 60 Jahre, aber Gerechtigkeit wird wiederhergestellt werden. Wir wissen nicht, wann es passiert, aber wir dürfen Gott vertrauen, dass du einen Ausgleich bekommst für all das, was in deinem Leben auch passiert ist. Und das ist manchmal auch verbunden, vielleicht auch mit einem persönlichen Prozess. Aber wozu ich dich einladen möchte heute Morgen, ist, dich auf dieses Traumziel zuzubewegen. Nicht an diesem Ort von Ungerechtigkeit zu verharren oder es dir da schön einzurichten. Das kann man nämlich auch tun. Und sagen, boah, all das Leid und das Unrecht dieser Welt und ich trage das alles und mir geht es so schlimm. Und ich nehme so eine Opferrolle ein. So eine Mentalität, in der ich stehe und sage, oh, alles ist so furchtbar und alles ist so schlimm und ich armer und keine Ahnung was. Gott sagt dir, nein, das ist nicht der Ort, den ich für dich habe. Egal, was in deinem Leben passiert ist, ich will dir Gerechtigkeit verschaffen. Vielleicht nicht jetzt sofort, vielleicht dauert es noch etwas, aber sie wird kommen. Und mach dich auf zu deinem Traumziel. Bleib nicht stehen an dem Ort, wo du bist und überlass es Gott, dass er dir Gerechtigkeit schafft. Wenn du wissen möchtest, wie es ist, durch Ungerechtigkeit zu gehen, durch eine leidvolle Zeit zu gehen, aber gleichzeitig an Gott dem festzuhalten, der dir Gerechtigkeit verschafft, dann möchte ich dich herzlich ermutigen, nach dem Gottesdienst vielleicht auf Anna zuzugehen und mit ihr zu sprechen. Anna hat so ein tolles Lebenszeugnis über das, was Gott in ihrem Leben getan hat, wo er Ungerechtigkeit verwandelt hat in Gerechtigkeit. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir uns nicht selber zu Opfern machen, dass uns Ungerechtigkeit widerfährt und wir die Armen sind. Denn vielleicht, wenn wir genauer hinschauen, sind wir vielleicht auch solche, die selbst Ungerechtigkeit schaffen. Sind wir solche, die selbst zu Tätern geworden sind. Und vielleicht nur ganz drei kleine, einfache Punkte, die irgendwie, über die wir schnell hinweggehen. Unser Wohlstand, in dem wir leben, der wird getragen von der Armut anderer. Das ist ein Fakt. Schulden, die wir heute machen, ohne darüber nachzudenken, wie es der nächsten Generation gehen wird, ist nicht eine Sache unserer deutschen Bundesregierung, das trifft uns alle. Umweltzerstörung, weil wir heute nicht daran denken, wie es auf diesem Planeten im Jahr 2100 aussehen soll. Das ist eine Schuld, die wir tragen. Wir alle haben in unserem Leben schon andere verletzt. Wir haben unseren Vorteil gesucht, anstatt das Wohl des anderen. Wir haben Macht ausgeübt über anderen. Es ist nicht nur so, dass wir allein die Opfer sind. Wir alle haben schon durch halbe Wahrheiten oder das Weglassen bestimmter Dinge in einem Gespräch andere Menschen beeinflusst und manipuliert. Und vielleicht hat auch jeder von uns in seinem Leben seinen eigenen kleinen Götzen, auf den er seine Hoffnung setzt und nicht auf Gott. Vielleicht ist es dein Ferienhäuschen, vielleicht ist es dein Auto, vielleicht ist es irgendein Technikding, vielleicht ist es irgendein anderer Mensch, eine Beziehung, eine Position, eine Karriere, die du gemacht hast. Wir alle sind nicht nur Opfer, wir alle sind gleichzeitig auch Täter. Und Gott legt den Maßstab auch an uns an. Und das ist der Grund, warum er seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hat. Denn Jesus ist derjenige, der gesagt hat, dass alle Ungerechtigkeit, dass alles, was dir an Schlechtem widerfährt, alles, wo du das Opfer bist, aber auch da, wo du zum Täter geworden bist, alles, wo du andere mit Ungerechtigkeit, anderen in Ungerechtigkeit begegnet bist, ich will es nehmen. Jesus ist der Ort der Gerechtigkeit für uns. und das absolute Traumziel, an das du kommen kannst in deinem Urlaub, vielleicht jetzt in dieser Ferienzeit, wo manches auch in unserer Gesellschaft runterfährt, wo etwas an Entschleunigung stattfinden kann, zu ihm zu kommen und dort Urlaub zu machen, um Gerechtigkeit für dich zu empfangen, um Vergebung für dich zu empfangen, für die Momente und die Dinge, wo du Ungerechtigkeit ausübst. Wir dürfen unsere Hoffnung auf Jesus setzen, der uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Wir alle sind Täter, die die Strafe verdient haben, aber er trug die Strafe an unsere Stelle. Er hat das auf sich genommen. Deswegen ist das Kreuz, deswegen ist Jesus die zentrale Figur in unserem Glauben, weil er trägt, was wir sonst tragen müssten als Opfer, und er trägt, was wir sonst als Strafe verdienen. Vielleicht wurde dir was Schlimmes angetan. Ich weiß es nicht. Leben ist manchmal ungerecht und grausam und gemein. Menschen sind manchmal ungerecht, grausam und gemein. Aber ich möchte dir sagen, du darfst damit zu Jesus kommen. Er ist der Ort der Gerechtigkeit. Er ist der gerechte Richter, dem du alles überlassen kannst. Und er bringt dich ans Traumziel. Kämpfe nicht selber, sondern geh zu ihm. Übergib ihm das, womit du zu kämpfen hast. Du darfst sagen, Gott, du siehst, was mir angetan wurde. Und du darfst ihm alles klagen. Aber lass ihn Gerechtigkeit schaffen. Lass ihn wirken, was er wirken möchte. Es ist ein Prozess. Und ich möchte dich einladen, diesen Prozess zu gehen, vielleicht auch mit Begleitung, vielleicht in der Seelsorge, vielleicht in irgendeiner Form mit Gebetsunterstützung anderer. Aber gib es in seine Hände. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte heute, ist dort, wo du Täter geworden bist, wo du schuldig geworden bist. Dort heißt es im ersten Johannesbrief, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen. Und er ist treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass da, wo der Heilige Geist dich überführt von etwas, dass du diesen Moment hast und dass du es vor seinen Thron bringst und dass du Vergebung empfängst. Und die Strafe bei ihm lässt. Deine Strafe, die du verdient hast, hat er getragen. Das ist das, worum es geht. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser Ferienzeit nicht rausgehen, ohne an diesen Ort der Gerechtigkeit gekommen zu sein. Und ich möchte ganz am Ende euch einladen, einfach nochmal ganz kurz still zu werden, euch diese Punkte zu nehmen und zu überlegen, wo habe ich das erlebt? Wo haben andere mich ausgebeutet? Wo haben andere mir etwas genommen, um sich zu bereichern? Oder wo habe ich es getan? Wo ist in meinem Leben Gier und Besitzstreben etwas, was mein Verhalten prägt? Wo hat vielleicht die Gier von anderen Schaden in meinem Leben angerichtet? Gewalt, Missbrauch. Wo habe ich das gelebt? Wo musste ich das erleben in meinem Leben? Wo habe ich manipuliert? Wo habe ich andere Menschen entwürdigt? Oder wo ist mir das passiert? Dieses fünfte Wehe, Götzendienst. Wo habe ich in meinem Leben Götzen? Wo sind Dinge, denen ich mehr vertraue als dem lebendigen Gott? Lasst uns kurz einen Moment nehmen, wo wir das einfach auf uns wirken lassen. Wo wir überlegen, wo waren wir Opfer? Wo waren wir Täter? Und ich möchte dich einladen, in der nächsten Minute einfach dich aufzumachen zu diesem Traumziel der Gerechtigkeit, die Gott für dich hat. Ich möchte gern mit einem Gebet abschließen. Vater, wir sind heute Morgen vor dir. Und wo wir Ungerechtigkeit in unserem Leben erleben mussten, da ist es manchmal so einfach, sich in diese Rolle als Opfer zufriedenzustellen und anderen die Schuld zu geben. Aber wir möchten heute Morgen nicht länger in dieser Rolle stehen bleiben, mit dem Fingern auf andere zeigen und sagen, was sie gemacht haben, was dieser gemacht hat, wie furchtbar und schlimm auch immer es sein muss. Weil wir merken und spüren in unserem Herzen, dass dieser Ort der Ungerechtigkeit, an dem wir uns befinden, kein Ort der Ruhe und des Friedens ist. Sondern wir sind ewig Geplagte und ewig Gejagte, wir sind ewig gefangen in diesem Blick auf die anderen, die an allem schuld sind. Und so möchten wir dich bitten heute Morgen, dass du unseren Weg frei machst und dass wir uns auf diesen Weg machen können, an diesen Ort der Gerechtigkeit, an dieses Ziel, das du für uns hast. Jesus, wir wollen heute Morgen kommen zu dir und dir all das bringen, wo Unrecht in unserem Leben widerfahren ist. Wir wollen es dir geben und dich bitten, dass du uns Gerechtigkeit verschaffst. Und in der Offenbarung heißt es, dass die Heiligen vor seinem Thron sind und zu Gott schreien, wann wirst du unser Unrecht sühnen? Und Gott in diesem Moment sie bekleidet mit weißen Kleidern und ihnen sagt, warte noch eine kurze Zeit. Und auch wenn du vielleicht nicht in dem Moment erlebst, dass dir Gerechtigkeit vor anderen widerfährt, dann ist Gott trotzdem derjenige, der dich heute Morgen bekleiden möchte. Wo auch immer du bist, wo auch immer du diese Predigt hörst, der dich bekleiden möchte mit einem neuen Kleid, dass Frieden in dein Herzen kommt, trotz aller Ungerechtigkeit, trotz aller Manipulation, allem Missbrauch, aller Gewalt, die du erlebt hast. Gott möchte etwas wiederherstellen in deinem Herzen. Und ich möchte dich segnen dafür, dass du das erleben kannst. Ich möchte dich segnen mit all dem Frieden und der Freude und der Kraft Gottes. Genauso stehen wir vor dir, wo wir selbst zu Tätern geworden sind, ganz aktiv, bewusst Dinge getan haben, die in irgendeiner Form unter diesen Wehrufen stehen. Und wir stehen vor dir heute Morgen und wollen bekennen, dass dort, wo wir andere manipuliert haben, wo wir Macht ausgeübt haben in einer negativen Art und Weise, wir wollen an dein Kreuz kommen, Jesus, und dich um Vergebung bitten. Aber nicht nur vor dir, sondern wir wollen uns auch aufmachen, um vor Menschen um Vergebung zu bitten. Überführe uns immer wieder neu, wo wir Ungerechtigkeit in das Leben anderer hineinbringen. Und lass uns zu Trägern des Friedens werden. Lass uns solche Menschen sein, die zu anderen gehen und um Entschuldigung bitten. Lass uns solche Menschen sein, die ein Reich der Gerechtigkeit bauen. Und selbst da, wo wir Dinge unbewusst tun, lass uns zu Trägern des Friedens werden, indem du uns immer wieder auch bewusst machst, wo wir Dinge tun, die nicht gut sind. Und wir kommen zu dir voller Zuversicht zum Thron deiner Gnade, weil wir wissen, dass Vergebung da ist für uns. So möchte ich dich bitten, dass dieser Ort der Gerechtigkeit in unserem Herzen sich ausweitet und breitet, dass du, Jesus, unser Herz erfüllst und dass wir Menschen sind, die deine Gerechtigkeit hinaustragen in diese Welt. Dass wir nicht gelähmt sind vor all dem, was passiert, sondern dass wir Menschen sind, die eine Veränderung bringen, ganz klein in unsere Familien, aber vielleicht auch in der Verantwortung, in der wir stehen, in unsere Firmen, in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft, in unserer Straße, in unser Dorf, in unsere Stadt, vielleicht sogar in unser Land oder darüber hinaus. Lass uns Menschen sein, die deine Gerechtigkeit aufrichten und leben. Ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Reden und ich danke dir dafür, dass du in unserer Mitte bist. Und Heiliger Geist, versiegle du das in unseren Herzen, was du versiegeln möchtest. Wenn du uns ansprichst, dass wir nach dieser Predigt nicht so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind, sondern dein Wort unser Herz verändert. Danke dafür, dass du hier bist und dieses Werk tust.